Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, heute beginnen wir eine neue Reihe von Botschaften über die Offenbarung des Johannes. Als ich dieses Buch auswählte, war ich mir der Schwierigkeit bewusst, es richtig auszulegen. Bislang habe ich es nicht gewagt, darüber zu predigen. Bin jedoch fest davon überzeugt, dass die Botschaft der Offenbarung umso mehr Aufmerksamkeit verdient, je näher der Tag der Wiederkunft des Herrn rückt. Dieses Buch ist wirklich sehr, sehr aktuell und wir dürfen seinen Inhalt nicht ignorieren. Ich habe selbstverständlich eine eigene Überzeugung, wie dieses Buch zu verstehen ist. Aber ich werde dennoch versuchen, die Standpunkte der verschiedenen Auslegungsschulen, nennen wir es also so, zu erklären. Mein Wunsch ist es, dass diese Studien uns helfen zu verstehen, wie sehr unser Gott, der souveräne Herr der Geschichte, ist und dass wir unseren ganzen Glauben auf ihn setzen können, besonders in den Prüfungen, denen wir begegnet und angesichts der Unwissenheiten der Zukunft. Ich möchte heute mit den ersten 8 Versen anfangen. Wir lesen sie zusammen. Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, die ersten 8 Verse. Ich lese aus der Schlachter Übersetzung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch oder Luther übersetzt in Kürze geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Soweit. Wir wollen beten, bleiben sitzen. Bitte, Herr, eröffne unseren Verstand, aber auch unser Herz, dass wir verstehen, dass diese Worte uns gegeben sind als Ermutigung, als Trost, als Warnung, als Ermutigung und Trost, weil du der wahre Gott bist, der war, der ist und der da kommt. Und du bist ein souveräner Gott. Es gibt keine Macht, kein Geschöpf in der im ganzen Universum, was dir nicht untertänig ist, was nicht unter deiner Kontrolle steht. Und du bist ein Gott, wie wir lesen, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns als Lösegeld gegeben hat, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Dir sei Preis und Ehre dafür. Amen. Wir müssen uns als erstes fragen, was genau das Wort Offenbarung bedeutet. Ein Wort, der im Titel dieses Buches verwendet wird. Der griechische Begriff hinter diesem Wort ist Apokalypsis. Auf Französisch sagt man Apokalypse, auf Englisch Revelation, aber Revelation ist nicht genau eine richtige Bedeutung für dieses Wort. Apokalypsis bedeutet auf Griechisch das Offenlegen, besser gesagt die Enthüllung von Dingen, die bislang geheim gehalten wurden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir können uns ein Kunstwerk vorstellen, das bislang unter einem Schleier verborgen war. Oder wenn ein Autohersteller ein neues Modell vorstellt, ist es oft so, dass es feierlich enthüllt wird. Dann nimmt man einen Schleier von dem Gegenstand und endlich kann die Öffentlichkeit sehen, was sich darunter verborgen hat. In diesem Buch offenbart also Gott Ereignisse, die geschehen sollen und uns Menschen bisher unbekannt waren. Wir hatten keine Möglichkeit, das zu wissen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott sie nicht wie in einem Wochenschaufilm offenbart. Es ist nicht ein Film der Ereignisse, die geschehen sollen, so wie wir das am Fernsehen sehen, sondern er offenbart sie durch Visionen einer ganz besonderen Art, die man als apokalyptisch bezeichnet. Es führt uns zunächst zu der Frage, zu welcher Gattung oder zu welchem Genre, sagt man, die apokalyptische Literatur gehört. Mit welcher Art von Literatur haben wir hier zu tun? Es handelt sich um Weissagung. Wir wissen, was Weissagung ist, Prophetie. Lesen zum Beispiel im Alten Testament die Propheten und wir wissen, dass es sich um Dinge handelt, die zwar auch für die Menschen damals geschrieben wurden, aber auch sich auf die Zukunft beziehen. Und das ist nicht immer leicht zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber das ist hier nicht nur eine reine Prophetie, so wie wir sie zum Beispiel im Buch Jesaja finden, sondern es ist eine besondere Art der Prophetie, wo viele Bilder und auch Zahlen mit Symbolwert vorkommen. Insbesondere die Zahl 7, die die göttliche Vollkommenheit ausdrückt, spielt eine wesentliche Rolle in der Struktur dieses Buches. Wir sehen es immer wieder. Es gibt 7 Visionen, 7 Gerichte, 7 Engel, 7 Gemeinden. Diese Zahl kommt immer wieder vor in dem Buch. Und das Buch enthält auch zahlreiche Anspielungen auf das Alte Testament, insbesondere auf prophetische Stellen, die wir nicht ignorieren sollen. Wenn wir die Offenbarung lesen, ist es sehr wichtig, dass wir das Alte Testament kennen. Das, was hier offenbart wird, ist nicht neu oder radikal neu, sondern das bezieht sich oft auf Dinge, die schon im Alten Testament offengelegt wurden. Also Begriffe, die auch im Alten Testament verwendet worden sind. Und wenn wir versuchen, diesen Text zu interpretieren, ist es sehr wichtig, dass wir gucken. Es gibt zum Glück viele Fußnoten in unseren Bibeln und es ist sehr wichtig, wenn wir sehen, aha, da ist irgendwie so eine Fußnote, dass wir schauen, was ist es im Alten Testament, was hier gemeint ist, worüber Johannes sich bezieht. Also das Alte Testament spielt eine sehr große Rolle bei der Interpretation der Offenbarung. Das beste Beispiel für diese Form von Literatur ist sicherlich das Buch Daniels, ich sage es Daniels und nicht des Propheten Daniels, obwohl Daniel ein Prophet war, aber Daniel ist nicht ein Berufsprophet. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 28, dass Daniel Folgendes zum König von Babylon, dem König Nebukadnezar, sagt. Er sagt, als Nebukadnezar hat eine Vision gehabt, mit der er nichts anfangen kann, und er sucht jemanden, der ihm diese Vision deuten kann. Und Daniel wird zu dem König geführt, er ist offensichtlich der Einzige, der das interpretieren kann, keiner kann das. Und Daniel sagt, es ist nicht, weil ich besondere Fähigkeiten habe, dass ich diese Vision interpretieren kann, sondern er sagt, Vers 28, Kapitel 2, es gibt einen Gott im Himmel. Und der Begriff Gott vom Himmel ist sehr wichtig im Buch Daniel. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Wir sehen hier also Sachen, die unbekannt sind, die verhüllt waren. Er offenbart sie. Und er hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Also zwei Dinge hier. Das sind verborgene Dinge, die Gott enthüllt und die betreffen das Ende der Zeit. Und wir werden mal versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist, mit Ende der Zeit. Nebukadnezar hat eine Vision von einem großen Standbild. Wir sehen, er sieht etwas, was der Wirklichkeit nicht entspricht. Das ist nicht etwas, was man jederzeit irgendwo in der Welt sehen kann, sondern das ist etwas, was einen symbolischen Wert, was er sieht. Er sieht einen großen Standbild mit verschiedenen Körperteilen, und er kann nicht deuten, was diese einzelnen Teile des Standbildes bedeuten. Er sieht verschiedene Teile, ein Kopf aus Gold und dann ein Oberkörper, die Brust aus Silber und unten, also es ist Bronze und unten Eisen. Also er sieht das, aber er kann das nicht deuten. Es ist nicht üblich, so ein Standbild zu sehen. Meistens ist ein Standbild entweder aus Gold oder aus Bronze, aber nicht mit diesen verschiedenen Teilen. Kapitel 7 sieht Daniel selbst vier große Tiere, aber das sind nicht Tiere, die wir in einem Zoo sehen können, was er da sieht. Das sind besondere Tiere. Also ein Löwe mit Flügeln, wo sieht man das? Das heißt, man erkennt sofort, dass es um Symbolen geht hier. Und wir hören und wir verstehen, dass es hier bei diesen vier Tieren um kommenden Königreiche geht. Also eine sorgfältige Analyse des Buches Daniel zeigt auch, dass sich einige der dort angekündigten Ereignisse zu Daniels Lebzeiten oder in den Jahrhunderten danach ereignet haben. Und wir haben auch Ereignisse, die mit sehr großer Genauigkeit vorhergesagt werden. Kommen zu der Frage, wie interpretieren die Christen die Offenbarung? Ich möchte dazu nicht ins Detail gehen. Wir werden versuchen, in diesen Predigten, es wird nicht jetzt um hochtheologische Dinge gehen, sondern was wir versuchen wollen, ist zu verstehen, dass dieses Buch sehr viele praktische Anwendungen enthält, und dass es uns gegeben ist, um unseren Glauben zu stärken. Und wir werden uns auf diese Dinge konzentrieren, mehr als jetzt auf die genaue Interpretation der Details, die uns gegeben sind. Sagen wir, dass es drei unterschiedliche Schulen der Interpretationen gibt. Die erste Schule geht davon aus, dass die in der Offenbarung beschriebene Ereignis, bald eintreten soll, in Kürze, weil der Text das so sagt und dass die Prophetie sich größtenteils im ersten Jahrhundert erfüllt haben muss. Das Gute bei dieser Interpretation ist, dass sie wirklich dem Text versucht, also wirklich nicht zu missbrauchen. Aber das Problem dieser Deutung ist, dass sie nicht überzeugend erklärt, warum die Wiederkunft Christi, die auch angekündigt wird, noch nicht stattgefunden hat. Das ist das Problem dieser Interpretation. Die zweite Interpretation, heute wahrscheinlich wohl am weitesten verbreitete Interpretation, geht davon aus, dass die in der Offenbarung beschriebenen Ereignisse kurz vor der Wiederkunft des Herrn und damit aus der Sicht des Autors, aus der Sicht des Johannes, in ferne Zukunft stattfinden werden. Diese Deutung nimmt die Tatsache, die hier angekündigt wird, dass der Herr Jesus wiederkommt, sehr ernst. Aber das Problem dieser Deutung, das umgekehrte Problem, würde ich sagen, ist, dass sie nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Erfüllung der Weissagung in dem Buch, so wie es beschrieben wird, unmittelbar bevorzustehen scheint. Es geht nicht nur um Dinge, die in der fernen Zukunft stattfinden sollen, sondern es geht auch um Dinge, die in Kürze, wie der Text sagt, geschehen sollen. Diese ersten beiden Auslegungsschulen vertreten eine eher wörtliche und zeitlich begrenzte Erfüllung der Prophetie. Wörtlich, weil man das, was da steht, sehr buchstäblich versteht, und zeitlich begrenzt, weil man davon ausgeht, dass es entweder im ersten Jahrhundert stattgefunden hat oder kurz vor der Wiederkunft des Herrn stattfinden soll, aber das erstreckt sich nicht auf eine lange Periode von Jahrhunderten. Es gibt eine dritte Schule, und die plädiert für eine sowohl fortschreitende, progressive Erfüllung der Prophetie. Prophetie erfüllt sich fortschreitend mit einer Zuspitzung am Ende der Zeit, ganz am Ende der Zeit. Und es geht auch in dieser Prophetie um wiederkehrenden Erfüllungen, als ob etwas, was vorausgesagt wird, sich immer wieder erfüllen kann. Mit, wie gesagt, einer Zuspitzung am Ende. Zum Beispiel, wenn es um den Antichrist geht, dann geht diese Schule davon aus, dass es schon viele Antichristen in der Geschichte gegeben hat. Nero und vielleicht ein Papst im Mittelalter. Und dass es am Ende aber ein letzter Antichrist kommen soll, der wirklich die Zuspitzung der Prophetie ist. Und diese letzte Schule, im Gegensatz zu den zwei ersten, favorisiert eher eine sinnbildliche oder nicht eine wörtliche Bedeutung, sondern sinnbildliche, oft symbolische Bedeutung der Prophetie. Wir kommen jetzt zu einer nächsten Frage. Wir lesen ganz am Anfang, dass Johannes sagt, diese Offenbarung ist ihm nicht direkt gegeben, dem Johannes, sondern der Text sagt, ist Jesus Christus gegeben worden ist, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Schlachter übersetzt, was rasch geschehen soll. Andere Übersetzungen sagen, in Kürze. Man kann es auch sagen, bald. Wir haben hier in der griechischen Sprache einen Ausdruck, das heißt entachei. Wir haben heute das bekannte Wort Tachometer. Also in deinem Auto hast du ein Tachometer. Das sagt dir, wie schnell du fährst. Tachos bedeutet Schnelligkeit. So heißt man, aber nicht nur das. Es bedeutet nicht nur etwas, was schnell ist oder was rasch ist, sondern es kann auch bedeuten etwas, was bald, was in Kürze, was schnell geschehen soll. In Vers 1 lesen wir, dass Gott, der Vater, diese Offenbarung seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat. Also der Vater ist der Ursprung, die Quelle der Weissagung. Und diese Weissagung wird dem Sohn gegeben, damit er sie selbst durch einen Engel an seine Diener weitergibt. Wir sehen eine Kette hier in dieser Offenbarung. Zuerst kommt Gott, der Vater. Der ist der Autor der Weissagung, der alles weiß, aber nicht nur alles weiß, sondern alles vorher bestimmt hat. Der hat Kontrolle über alles, was in der Geschichte geschehen kann. Und deshalb kann er auch voraussagen, was geschehen wird. Und dann kommt Jesus Christus, um den es im Wesentlichen geht hier, es geht im Wesentlichen um Jesus Christus und sein Werk und seine Erlösung und seine Wiederkunft in Herrlichkeit und sein Reich. Und dann kommen die Christen, den Engel, der das den Christen, Johannes zuerst und dann den weiteren Knechte Jesu übergibt. Und gemeint sind hier die Christen in den Gemeinden Kleinasiens, an die sich Johannes wendet. Die Rede ist von 7 Gemeinden. Das sind die Empfänger der Prophetie in erster Linie. Wir sind nicht in erster Linie die Empfänger dieser Prophetie, sondern die Gemeinden Asiens, die hier genannt werden. Gemeinden oder Christen, die unter schweren Verfolgung gelitten haben. Wir wissen nicht ganz genau, wann diese Ereignisse stattgefunden haben. Ich meine, wann Johannes diese Offenbarung gegeben wurde. Es gibt 2 Hypothesen. Die erste ist, dass es unter dem Kaiser Nero und wahrscheinlich so kurz vor dem Jahr 70. Und eine weitere Hypothese, meistens die weitgehend angenommen wird, ist, dass es unter der Herrschaft des Kaisers Domitian am Ende des ersten Jahrhunderts stattgefunden hat. Aber in beiden Fällen haben die Christen gelitten. Sie standen unter schweren Verfolgung. Und die Botschaft dieses Briefes wird an diese Menschen gegeben, als Trost, als Ermutigung, damit sie nicht denken, was passiert denn hier? Wo ist Gott? Es ist eine Botschaft des Trostes, der Ermutigung, die diesen Christen eine Hoffnung geben kann. Wenn sie in die weite Zukunft schauen, dann sollen sie wissen, dass Jesus Christus eines Tages der König dieser Erde sein wird, dass er herrschen wird, dass er das Böse vertilgen wird und dass ihre Leiden, Treue eine Belohnung haben wird. Was sich in der Prophetie erfüllen soll, bezieht sich sowohl auf die bevorstehende Bedrängnis, die bereits begonnen hat. Wenn wir den Vers 9 lesen, dann lesen wir: Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, werden es das nächste Mal betrachten. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Und er sagt, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Er war nicht auf dieser Insel, die eine Insel fast ohne Bevölkerung war, um das Wort Gottes zu verkündigen, nur weil er dort verbannt wurde. Das heißt, er spricht von einer Verfolgung, die schon angefangen hatte. Und die Prophetie bezieht sich schon auf diese bevorstehende Bedrängnis, aber sie bezieht sich auch auf das Kommen Jesu Christi am Ende der Geschichte. Das ist das Besondere. Aber wie wir sehen werden, beziehen sich die wiederholten Aussagen, dass Jesus Christus bald kommt, nicht nur auf sein zweites Kommen, ganz am Ende der Geschichte, sondern auch auf alle seine unsichtbaren Manifestationen zum Gericht im Laufen der Geschichte. Ich gebe euch ein Beispiel. Kapitel 2, Vers 16 geht es geht um den Brief an die Gemeinde von Pergamus. Und Jesus Christus sagt zu dieser Gemeinde: Tu Buße, sonst komme ich rasch oder bald. Das ist derselbe Begriff hier. Über dich und werde gegen sie, gemeint sind die Nikolaiten, ihr Lehre, die sich in dieser Gemeinde verbreitet hatte, und gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Ja. Also Jesus kündigt ein Gericht an, das sich auf die Nikolaiten bezieht. Und er sagt, ich komme bald. Also diese Nikolaiten gibt es heute nicht mehr. Das heißt, Jesus sagt, okay, wenn ihr, Gemeinde von Pergamus, im ersten Jahrhundert nicht Buße tut, werde ich kommen. Und ich werde Krieg gegen die Menschen, die ihr Lehrer unter euch führen. mit dem Schwert meines Mundes. Das ist auch interessant. Wir werden auch sehen, was das bedeuten kann. Es ist also von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass das Neue Testament, wenn es von der Endzeit spricht, nicht nur die Ereignisse meint, die 5 vor Mitternacht geschehen sollen. Es gibt ein Werk, das heißt Mitternachtsruf, ja? weil gemeint ist natürlich, wir stehen 5 vor Mitternacht heutzutage. Ja? Aber es geht nicht nur um das, was 5 vor Mitternacht geschehen soll, sondern mit diesem Begriff auch Endzeit, sondern auch gemeint ist der unbestimmte Zeitraum zwischen dem ersten Kommen Jesu und seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Mit sicherlich einer Zuspitzung der Ereignisse in dieser Zeitperiode, aber Endzeit beginnt mit dem ersten Kommen Jesu und endet mit seiner Wiederkunft. Paulus beschreibt diesen Gedanken sehr gut in Römer Kapitel 13, Vers 11, wenn er sagt: Und dieses sollen wir tun. Gemeint ist die Liebe. Wir sollen lieben. Und wir sollen das tun als solche, die die Zeit verstehen. Oder die Zeichen der Zeit. Er spricht im ersten Jahrhundert. Ja? Dass nämlich die Stunde schon da ist. Wenn in der Bibel von der Stunde gesprochen ist, ist meistens in diesem Kontext die Wiederkunft des Herrn. Wobei Jesus auch die meint mit der Stunde sein Tod am Kreuz. Die Stunde ist nämlich da. Er meint nicht, der Tod, die Kreuzigung Jesu hat schon stattgefunden, sondern er meint hier wirklich seine Wiederkunft. Ja? Die Stunde ist schon da. Da könnte man sagen, wo denn, wie, wann? Und dann erklärt er, was er meint. Dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Und erinnert die Christen an das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wachet und betet. Denkt nicht, dass meine Wiederkunft irgendwann ganz weit in der Zukunft stattfindet, sondern diese Wiederkunft kann jederzeit stattfinden. Denn jetzt ist unsere Errettung, das ist sehr wichtig, was hier Paulus sagt, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Sein besonderer Ausdruck, der sagt, also je mehr die Zeit verläuft, umso näher rückt der Tag der Wiederkunft des Herrn. Aber wir wissen nicht wann. Aber wir müssen jederzeit bereit sein, denn wir leben in der Endzeit. In seinem ersten Brief spricht auch Johannes von der letzten Stunde. Er spricht hier, das ist jetzt die letzte Stunde. Ja? Und zeigt damit, wie wir diesen Zeitbegriff verstehen sollen. Okay, jetzt kommen wir zu praktischen Dingen. Was ist das Ziel der Offenbarung? Warum wurde dieses Buch offenbart? Der Vers 3 enthält eine Seligpreisung. Es geht um einen Segen. Dieses Buch ist ein wahrer Segen. Wie? Indem er verspricht, glückselig ist der die Worte der Weissagung. Nicht irgendwelche Weissagung, sondern die Worte dieser Weissagung, die in diesem Buch enthält ist. Der sie liest und sie hören und bewahren. Was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wiederum haben wir hier diesen Ausdruck, die Zeit ist nahe. Glückselig er ist der oder die, die die Worte dieser Weissagung hören, richtig hören, also nicht nur einfach so akustisch hören, sondern hören mit Aufmerksamkeit und bewahren. Die Prophezeiung wurde Johannes gegeben, um in den örtlichen Gemeinden öffentlich vorgelesen zu werden. Damals hatten nicht jeder Christ eine Bibel, wie wir sie heute haben, sondern die Briefe wurden öffentlich in den Gottesdiensten vorgelesen. Den Zuhörern geht es nicht in erster Linie darum, ihre Neugier zu befriedigen, sondern vor allem darum, das Gesagte zu behalten und ihm zu folgen. Das ist auch sehr wichtig. In diesem Buch geht es nicht darum, unsere Neugier zu befriedigen, sondern es geht darum, die Verheißung und die Warnung zu hören, verstehen und zu bewahren, ernst zu nehmen. Viele, die dieses Buch heute lesen, vor allem, leider muss ich sagen, in der westlichen Welt, wo wir nicht unter Verfolgung leiden, wie zum Beispiel in Nordkorea, oder es gibt vielleicht unter uns einige, die damals in der Sowjetunion gelebt haben, die wissen, was Verfolgung ist. Das Problem in der westlichen Welt, wir wissen meistens nicht, was Verfolgung ist. Ja? Und viele bei uns haben die schlechte Gewohnheit, dieses Buch so zu lesen, wie man eigentlich eine Zeitung liest. Oder wie gesagt, wie man eine Wochenschau sich am Fernsehen anguckt. Und sie wollen wissen in erster Linie, ob das, was sie in der Zeitung lesen, in der weltlichen Zeitung oder in den Nachrichten sehen, sich gerade erfüllt. Ist nicht verkehrt, aber das ist nicht, wie gesagt, der Hauptzweck dieses Buches. Ich möchte betonen, dass nicht dieser Zweck das ist, was Gott sich vorgenommen hat, als er diese Offenbarung gegeben hat. Also worin besteht der Segen von Vers 3 und was soll bewahrt werden? Diese Prophezeiung, diese Weissagung wurde gegeben, damit die Gläubigen aller Völker und aller Zeitalter Trost und Stärkung erfahren und verstehen, dass Gott den Lauf der Geschichte unter Kontrolle hat. Und schließlich über das Böse triumphieren wird. Es wird eine Verheißung gegeben, Jesus Christus wird Sieger sein. Auch wenn du mit dem Bösen heute konfrontiert bist, mit der Verfolgung, mit den Bedrängnissen, du sollst wissen, Jesus Christus wird das irgendwann beseitigen. Er wird herrschen, er wird die Tränen von den Wangen abwischen, und es wird alles gut sein. Und das soll das Ziel der Prophetie sein. Eine Ermutigung für die Christen, ganz besonders, wenn sie in der Verfolgung stehen. Und liebe Geschwister, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wenn Jesus sagt, dass die Zeit nah ist und er an der Tür steht, will er uns seine Gegenwart, er will sagen, wenn Jesus sagt, ich stehe an der Tür, wir verstehen das oft so, dass es für die Menschen gemeint ist, die noch nicht Jesus angenommen haben. Sie sollen die Tür aufmachen und sollen Jesus in ihr Leben einladen. Ja, das kann man auch so sehen, das ist nicht verkehrt, das ist auch richtig. Aber wenn Jesus sagt, ich stehe an der Tür, er sagt, es ist so wie ein kleines Kind. Ja? Gestern hatten wir die Elena da und sie fragt immer, seid ihr da oder bin ich allein? Jesus steht da, wir sehen ihn nicht, aber er steht hinter der Tür. Er ist da, ganz nah. Und er will uns seine Gegenwart sowohl im Gericht als auch in der Bedrängnis versichern. Wir sollen versichert sein, dass Jesus da ist. Er ist an der Tür, er hört uns, er sieht uns, er weiß, was mit uns geschieht. Und das bedeutet auch, dass er bald kommen wird. Von sollen wir sicher sein. So, der Autor und die Adressaten des Briefes. Der Verfasser des Briefes gibt sich als Johannes zu erkennen. Aber ist es wirklich der Johannes, den wir kennen? Aufgrund ähnlicher Ähnlichkeiten mit dem Johannesevangelium und den drei Briefen des Johannes handelt es sich höchstwahrscheinlich um denselben Johannes, das heißt um den Apostel Johannes. Und nicht, wie einige liberale Ausleger gesagt haben, um einen anderen Johannes. Die Adressaten des Briefes werden in Vers 4 erwähnt. Das sind die sieben Gemeinden in Asien. Es handelt sich nicht um den asiatischen Kontinent, sondern um die damalige römische Provinz Asien, die sich heute, könnte man sagen, im Westen der heutigen Türkei befinden würde, also im westlichen Teil der Türkei am Ägäischen Meer. Wir sehen zum Beispiel die Stadt Ephesus oder Pergamus, Laodicea. Alle diese Städte sind heute so in der Nähe von der Stadt Izmir in der Türkei. Wie die Zahl 7 vermuten lässt, stehen, und das ist sehr wichtig, wir haben wieder so hier eine gewisse Symbolik, diese 7 Gemeinden stehen stellvertretend für die gesamte Christenheit. Die Botschaft wird in erster Linie an diese Gemeinde gerichtet, aber diese Gemeinden stehen für die gesamte Christenheit da. Johannes wünscht seinen Lesern dort in diesen Gemeinden, die Insel Patmos ist auch eine Insel, die da im Ägäischen Meer ist, also nicht sehr weit entfernt von der Stadt Ephesus. Er wünscht ihnen Gnaden und Frieden von dem dreieinigen Gott. Hier spricht er von einem Gott, der sich in drei Personen offenbart, dem Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Vater wird als der vorgestellt, der war, der ist und der kommt. Wir sehen Friede von Gott, von dem, der ist, Vers 4, und der war und der kommt. Das heißt, als der Gott, der sich Mose unter dem Namen Jahwe, das gleiche Bedeutung Jahwe, bedeutet der Gott, der ewige Gott, der Gott, der war, der ist und der immer sein wird. Das ist mit diesem Namen, dass Gott, der Vater, sich Mose im brennenden Dornbusch in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, offenbart hat. Aber auch als der Gott, der Erste und der Letzte ist. Und dieser Ausdruck, der Erste und der Letzte, finden wir zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 44, Vers 6, wo da steht, ich bin der Erste und der Letzte und ihr seid meine Zeugen. Ein Vers, den die Zeugen Jehovas zum Beispiel sehr gerne verwenden. Aber die wahren Zeugen, Jesus und diejenigen, die an seinen Tod und seine Auferstehung glauben und die glauben, dass sie durch sein Opfer gerettet werden. Gott ist derjenige, der schon immer existiert hat. Und das ist sehr wichtig, weil Johannes möchte seinen Leser erklären, dass wie groß, wie allmächtig Gott ist. Er ist derjenige, der schon immer existiert hat. Alles, was er erschaffen hat, alles, was erschaffen ist, alles, was es gibt, wurde von ihm erschaffen. Er leitet alle Dinge. Und er regiert alle Dinge und über alle Dinge. Und ihm sind sogar die Mächte des Bösen unterworfen. Deshalb braucht man auch keine Angst zu haben vor diesen Mächten des Bösen, weil sie sind ihm unterworfen. Der Teufel darf nichts tun, was Gott nicht erlaubt. Dann kommt der Heilige Geist hier in einem bestimmten Bild. Es geht hier um 7 Geister, die vor dem Thron Gottes sind. Das bedeutet nicht, dass es 7 heilige Geister gibt, sondern wie gesagt, das ist ein Bild, ja. Die 7 Geister sind wahrscheinlich eine Anspielung auf die 7 Lampen der Menorah. Kennt ihr jetzt die Menorah? Also hat 7 Ärmel und 7 Leuchte. Und das lesen wir zum Beispiel in Zacharja, Kapitel 4, die Verse 2 und 7. Diese Menorah, die im Tempel war, symbolisiert den Heiligen Geist, der dafür sorgt, in dem Kontext von dem Buch Zacharja, das ist nach der Gefangenschaft in Babylon, als das Volk zurückgekommen ist, der Heilige Geist ist derjenige, der dafür sorgen wird, dass trotz aller Anfeindungen und aller Schwierigkeiten der Tempel wieder aufgebaut wird. Dieser Tempel wird, Gott verspricht, wieder aufgebaut. Wer sorgt dafür? Der Heilige Geist. Egal was passiert, egal wie groß der Widerstand ist, Gott wird zu seinem Zweck kommen. Und wie geschieht das? Nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch den Einfluss des Heiligen Geistes. Ihr kennt diesen Vers. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist werden sich die Dinge erfüllen. Und die Zahl 7 steht hier für Fülle und Vollkommenheit. Eine wichtige Zahl, die kommt hier auch vor. Das heißt, durch seinen Geist schenkt Gott Gnade und Frieden und ermutigt seine weltweite Gemeinde, symbolisiert durch die 7 Gemeinden in Asien, zum Gehorsam und zum Zeugnis, damit sein Reich gebaut wird. Diese Gemeinden sollen sich nicht zurückziehen und sagen, oh, Verfolgung, lass uns verstecken. Nein, sie sollen mutig gehorchen und Zeugen sein in dieser bösen Welt, damit das Reich Gottes gebaut wird. Der Heilige Geist gibt die Kraft dazu und es sorgt dafür, auch, dass dieses Ziel erreicht wird. Jesus Christus wird uns als der treue Zeuge vorgestellt, der Zeuge von Jesaja 55, wieder eine Prophetie. Das ist mein Zeuge, den ich erwählt habe. Der ist also Knecht des Herrn und in Jesaja 55 wird Jesus der treue Zeuge genannt, der zum Fürsten und Gebieter der Völker bestimmt ist. Sehr interessant, eine Prophetie, die sagt, Jesus Christus wird der Fürst und der Gebieter aller Völker werden, wenn er sein Reich einführt. Und trotz der ständigen Ablehnung und des Widerspruches, des Widerstandes, dem er ausgesetzt war, blieb Jesus Christus bis zum Ende standhaft in seinem Leben. Das lesen wir in den Evangelien, das lesen wir in den Briefen, besonders im Hebräerbrief. Jesus Christus wurde verfolgt, er litt Widerspruch, aber er blieb standhaft bis zum Ende am Kreuz. Und am Kreuz besiegte er den Tod. Wäre er nicht standhaft geblieben, hätte er den Tod nicht besiegt. Und es gäbe keine Auferstehung gegeben. Und er wurde dadurch erhöht und zum königlichen Herrscher vom Vater ernannt. Eine wichtige Lektion, deshalb steht es auch, nehmt euch Jesus Christus als Vorbild. Er hat kein leichtes Leben gehabt, er wurde verfolgt. Und trotzdem blieb er standhaft und hat den Sieg errungen. Und so sollen wir auch den Sieg erringen, wenn wir nach seinem Beispiel leben. Dieser Jesus ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Das ist nicht so zu verstehen, dass er der Erste ist, der irgendwann auferstanden ist. Es gab schon Auferweckung vorher. Es ist so zu verstehen, dass er der Prototyp ist, der Erste. Ein Prototyp ist immer ein erstes Modell. Ja? Ein Prototyp einer neuen Menschheit. Und er ist auch der Garant für die endgültige Auferstehung. Wer an ihm glaubt, braucht sich nicht vor dem Tod zu fürchten. Denn er weiß, dass Jesus auferstanden ist und dass er der Garant für unsere Auferstehung ist. Wir werden mit ihm auferstehen, wenn wir an ihm glauben. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, wenn man uns das Leben nimmt. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Sag's dir, wenn du Jesus noch nicht kennst, noch nicht weißt, dass er für deine Sünden gestorben ist, du kannst heute zu ihm kommen, an ihm glauben, sicher sein, dass er für deine Sünden bezahlt hat und dass er auferstanden ist. Und damit ist er der Garant deiner zukünftigen Auferstehung. Wer an den Sohn glaubt, hat heute ewiges Leben. Und dieses Leben kann dir nicht weggenommen werden. Jesus ist der Herr über die Könige der Erde. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er hat die Hoheit über alle Königreiche der Welt. Und seine Herrschaft ist von größerem Ausmaß als alle anderen. Jesus, als er vor Pilatus war, musste sich diese Worte anhören. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu befreien Und Jesus sagt, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Alles, wie der Lied sagt, ist ihm untertänig. Alles ist ihm unterstellt. Und trotz seiner Macht, trotz seiner Hoheit, ist uns dieser Herr nicht ferne, sondern er liebt uns sehr. Kennt ihr einen großen König, der seine Untertanen liebt? Nein, die Untertanen sind dazu da, um dem König zu dienen. Hier wird uns gesagt, Jesus liebt uns sehr. Er liebt uns. Und der Beweis dafür, dass er uns liebt, ist, dass er mit seinem eigenen Blut bezahlt hat für unsere Erlösung, für unsere Befreiung. Und diese Erlösung garantiert, dass nichts uns von ihm scheiden kann. Er hat uns teuer erkauft. Und Paulus sagt diese wunderbaren Worte im Römerbrief Kapitel 8, ganz am Ende vom Kapitel. Aber in dem allem überwinden wir. In allem überwinden wir, trotz Bedrängnis, trotz Einfeindungen, trotz großen Prüfungen. Auch wenn wir uns sagen, ja, wie geht es weiter? Warum lässt Gott so viel Leid zu in meinem Leben oder in der Welt? In allem überwinden wir weit, nicht einfach knapp, sondern weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtige noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, inklusive Teufel, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diesen Vers sollen wir auswendig lernen. Dann wird auch gesagt, Jesus hat uns zu Könige und Priester vor Gott, seinem Vater, gemacht. Dieses Privileg des Volkes Israels im Alten Testament ist nun das Privileg eines jeden Gläubigen, der durch Jesus Christus nahe geworden ist, der auch jetzt in dem Bund mit Gott steht. Johannes in Vers 9 sagen wird, wir haben bereits Anteil an der Bedrängnis, aber auch am Reich und am standhaften Aussagen Jesu Christi. Das heißt, wir herrschen schon mit Jesus in den himmlischen Örtern. Dein Name, wenn du an Jesus glaubst, ist oben im Himmel geschrieben ist. Und keiner kann das abwischen, weil Gott dafür sorgt, dass dieser Name bleibt. Aber wir müssen noch, und das ist die wichtige Lektion, was Johannes sagen will, er sagt, wir haben Anteil an dem Reich, aber auch an der Bedrängnis. Wir müssen noch in dieser abgefallenen Welt, obwohl wir Könige sind und schon mitherrschen, wir müssen noch das Evangelium, die gute Nachricht, die rettende Botschaft einer ungläubigen und feindseligen Welt verkünden. Und die Tatsache, dass auch gesagt wird, dass wir Priester sind, habt ihr euch gefragt, was bedeutet das, dass wir Priester sind? Es bedeutet, dass wir verpflichtet sind, als Lichter inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts zu leuchten. Das ist gemeint, indem wir das Evangelium hochhalten und Zeugen sind in dieser Welt. Denn Gott gebraucht uns, um sein Reich zu bauen, zu erweitern. Wir sind nicht, ja, es ist nicht abgeschlossen, sondern wir müssen noch ganz viele Menschen in dieses Reich. Und Gott gebraucht seine Gemeinde. Wenn die Gemeinde in der Bedrängnis sich zurückzieht und sagt, ups, machen die Türen zu, wie die Apostel damals, dann wird das Ziel nicht erreicht. Und dieser Jesus Christus, lesen wir ganz am Ende, der von den Menschen verworfen und gekreuzigt wurde, wird wie der Menschensohn von Daniel 7 auf den Wolken kommen. Lesen in Daniel 7, Daniel hat eine Vision, er sieht so einen Mensch wie einen Menschensohn, das heißt jemand, der wie ein Mensch aussieht, der von oben kommt auf den Wolken. Und Jesus macht deutlich, indem er sich Menschensohn nennt, dass er die Erfüllung dieser Prophetie ist. Er wird auf den Wolken kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben, lesen wir hier. Gemeint sind nicht nur die Menschen, die bei der Wiederkunft Jesu am Leben sein werden, sie sind auch gemeint, ja, aber gemeint sind auch die Großen und die Kleinen der ganzen Geschichte, die bei der Wiederkunft Jesu auferstehen werden und die ihnen bisher verdeckte Herrlichkeit Christi nicht gesehen haben, an diesem Tag erkennen werden. Und deshalb werden sie auch bitterlich weinen, werden denken, wenn wir gewusst hätten, dass dieser verachtete Mensch, der Mensch, der Menschensohn der Prophetie, ein glorreicher Erlöser und Herr ist, dann hätten wir uns anders entschieden. Aber das wird zu spät sein. Und deshalb wird auch gesagt, alle, die ihn durchbohrt haben, durchstochen haben, die am Kreuz standen, die Leiter der Juden, die Römer und so weiter, sie werden ihn bei der Auferstehung sehen, als Menschensohn mit Herrlichkeit und Pracht. Und Johannes macht auch dadurch deutlich, dass jeder, der heute Jesus Christus ablehnt, zu seinen Peinigern gehört. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben nicht annehmen willst, ablehnst, gehörst du zu den Menschen, die Jesus am Kreuz durchstochen haben. Und du wirst auch dafür gerichtet werden. Deshalb lieber zu ihm in Demut und in Dankbarkeit kommen und ihn als unser Erlöser erkennen. Und dann, ich muss Schluss machen, Gott ist das Alpha und das Omega, das A und das O, das heißt der erste und der letzte Buchstaben des griechischen Alphabets. Alpha, Omega, die bei uns ist A und Z, bei den Griechen Alpha und Omega. Und dieser Ausdruck bedeutet nicht nur, dass Gott ewig ist, sondern zielt vor allem darauf ab, Gottes Souveränität über die gesamte Geschichte auszudrücken. Gott ist der Herr der Geschichte. Er kontrolliert die Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und er ist es, der diese Geschichte durch die Erlösung und das Gericht zu ihrem Ende führt. Was ist wichtig in der Geschichte? Es sind nicht bestimmte Ereignisse, die stattgefunden haben, Entdeckung von Amerika und so weiter. Nein, die Geschichte konzentriert sich auf eine Sache, die Tat, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das Kreuz ist Zentrum der Geschichte. Erstaunlicherweise durch Gottes Gnade wird unser Kalender darauf aufgebaut. Ich weiß nicht, wie lange noch. Während der Französischen Revolution hat man versucht, das abzuschaffen. Aber das bleibt noch. Also das zentrale Ereignis der Geschichte ist der Tod Jesu Christi am Kreuz und seine Auferstehung. Und das zweite Ereignis, was zentral ist, ist seine Wiederkunft. Die Geschichte zielt auf diese Wiederkunft Jesu, weil Gott es so gewollt hat. Gott ist Alpha und Omega. Also wir haben die ersten 8 Verse heute betrachtet und sie liefern sozusagen die Leitlinie für das Buch der Offenbarung. Das ist eine sinnvolle Einleitung in das Buch. Diese Weissagung handelt von der Rettung, die Gott durch seinen Sohn vollbracht hat. Ein Erlösungswerk, das den Dreh- und Angelpunkt der Geschichte bildet. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir uns damit beschäftigen als Gläubige. Und das ist auch die Grundlage und wird auch die Grundlage sein, auf der Gott die Menschen am Ende richten wird. Ihre Stellung zu Jesus Christus. Und gleichzeitig können sich diejenigen, die bereits zu Jesus Christus gehören, darauf freuen, dass sie trotz der Bedrängnis, die sie vielleicht erdulden, bei seinem Kommen mit Jesus mitherrschen werden. Amen.